Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, hier ist ein Podcast von Persönlich.com. Bei uns ist der Nick Lüthi, Redakteur bei Persönlich.com. Wir haben zwei grosse Themen, die wir diese Woche behandelt haben. Mehr oder weniger exklusiv, sag jetzt mal mehr oder weniger.
Ja, Markus, du hast ja die Tasten gegriffen. Es waren zwei Aufmacher in unserem Newsletter. Zum einen hast du geschrieben über eine weitere UKW-Geschichte, aber ein bisschen eine andere.
Ja, es ist ein bisschen, also Les Extrêmes se touchent, kommen die jetzt ein bisschen zusammen. Wir haben ja die grosse Debatte, wo wir sagen, Nationalrat haben wir behandelt gehabt, ist im Herbstsession durchgekommen, dass UKW unter Umständen verlängert wird, über 2026 raus, wo ja ursprünglich vom Bundesrat und auch von der ganzen Branche beschlossen worden ist, mit Ausnahme von Roger Schawinski. Und jetzt kommt es ja von der Ständerat in der Wintersession, 6. November, also am Donnerstag, muss der Roger Schawinski vor die ständerätliche Kommission im Bundeshaus, wo es nochmal diskutiert wird. Und jetzt kommt plötzlich ein ganz neuer Aspekt. Die NZZ hat es die letzten Wochen aufgegriffen und wir haben es am Sonntag nochmal gehabt mit einer Zusatzinformation, dass jetzt aus den Militärkreisen plötzlich die Leute sagen, ja nein, man kann das UKW-Netz nicht abstellen, weil dann hat man keine Sicherheits- und Versorgungsdienst im Fall von einem Notfall.
Ja, wenn man genau her schaut, sind das eigentlich zwei separate Diskussionen. Oder? Es wird jetzt natürlich vermischt, weil das Kürzel UKW, hat man das Gefühl, hier UKW, dort UKW, hat alles irgendwie miteinander zu tun. Es ist aber quasi eine zeitliche Koinzidenz, dass zwei Diskussionen zusammenkommen, wo technologisch gesehen miteinander zu tun haben, aber die Sicherheitsdiskussion, das ist die Baustelle vom Bundesamt für Bevölkerungsschutz, BAPS, beim VBS, wo die Alarmierung von der Bevölkerung im Krisen- und Katastrophenfall neu organisiert. Das ist schon ein sehr langer Prozess. Früher hat man ja eben die Schutzräume gehabt, so das kalte Kriegsszenario, dass man wochenlang in dem Bunker hockt und irgendwie muss Informationen haben. Und dann hat es das Radio gegeben, das durch Beton geht, UKW, die UKW-Wellen, die quasi bis ins zweite Untergeschoss in den Bunker runterkommen. Und für das zu erreichen, gibt es immer noch die speziellen Notsender, die sind mehr oder weniger gut getarnt. Also man sieht, an den grossen Standorten, wie zum Beispiel auf dem Bantiger Kenntnishausberg von Bern, hat es, wenn man genau her schaut, so ein dreieckiges Dächli und dort versteckt darunter ist eine Notfallantenne, die würde hochgefahren, also so teleskopmässig und wo eine höllische Sendeleistung hat und wo dann eben könnte ein Signal ausstrahlen, wo durch den Beton geht. Aber mit Radio hätte es in dem Sinn nichts zu tun. Dort würde einfach behördliche Meldungen verlesen, bleiben im Bunker, bleiben im Schutzraum, bis dann und dann.
Aber es würde über UKW-Netz gehen, oder?
Nein, das ist die andere Geschichte. Bisher ist natürlich, solange es UKW hat gegeben, als Hauptverbreitungsvektor, ist natürlich auch über die regulären Sender informiert worden. Aber jetzt hat man ja DAB, wo über 90% der Leute ein Gerät haben und hören. Also die Basisinformation, also wenn man nicht in Krisenmodus muss, für quasi in Bunker rein zu senden, sondern irgendeine Informationen, das kann Rauchentwicklung, das kann Chemieunfall sein, das kann man ja heute über DAB Plus machen, weil eben 90% der Leute haben ja die Sender.
Also, hochinteressante Diskussion. Jetzt gibt es auch in Zug das Komitee von Militär, erklärten Militärfreunden, die sagen, das geht natürlich nicht, dass VBS das abstellt. Also, es sind zwei Fronten, es sind auch zwei Behörden innerhalb von Bern. Auf der einen Seite eben, wie du vorhin gesagt hast, VBS und dann auf der anderen Seite das UGWEC, wo betroffen ist von diesen Entscheidungen. Es wird eine spannende Debatte werden. Du hast nämlich das Ohr bei der SRG noch relativ gut. Wie ist eigentlich die Stimmungslage? Also, der Ständerat ist ja jetzt die entscheidende Frage, ob sie hinter dem Vorschlag, sagen jetzt mal, Schawinski sind oder gegen den Vorschlag sind.
Also das Letzte, was ich gehört habe und was man öffentlich vernommen hat, ist ganz klar, die SRG ist immer noch stark dafür, dass es abgeschaltet wird. Also da ist keine Positionsveränderung, zumal ja ein Sparprogramm besteht und sich die SRG durch die Abschaltung und eine Einsparung von 15 Millionen Franken pro Jahr erhofft, nach dem Motto, jeder Rappen zählt, ist bei der SRG wichtig, alles, was man irgendwie einsparen kann. Klar, der Hörerverlust, der gehen sie natürlich davon aus, dass es vorübergehend ist, dass es nur quasi ein temporäres Bild ist, weil ja irgendwann alle Sender auf DAB gehen und dann sich die höheren Zahlen wieder ausgleichen. Das ist die grosse Hoffnung. Wie sich das entwickelt, ist natürlich auch Spekulation, weil je nachdem hat man sein Hörverhalten anders angepasst und anders organisiert und lost vielleicht gar nicht mehr Radio, weil es gibt ja genug Unterhaltungsangebote auch im Audiobereich.
Ja, und die privaten Sender haben ja profitiert. Also sie haben ja viele Hörerinnen und Hörer bekommen von der SRG. Also die privaten haben sicherlich mehr Hörerzahlen wie vorher und da wollen sie ja nicht freiwillig aufgeben. Und vor allem gerade bei den Romandie-Sender oder den Grenznachen-Sender in der Schweiz Schweiz ist ja alles relativ nahe bei der Grenze, hat man natürlich eine Angst, dass dann ausländische Sender über das UKW-Netz von Deutschland, von Frankreich einstrahlen und dann natürlich diese Positionen einnehmen.
Das ist im Unterhaltungsbereich ist das sicher eine berechtigte Angst, aber wenn es um Information geht, was ja mit ohne Motivation ist, Radio zu hören, dann hat natürlich der französische oder deutsche Sender hat keine Schweizer Informationen. Und ich glaube auch nicht, dass irgendein ausländischer Sender das als Marktlücken entdeckt, weil so gross ist das Potenzial doch auch nicht.
Also, es wird eine interessante Diskussion werden, wenn das vor den Ständerat kommt. Ich habe es mal ein bisschen angeschaut. Also, SP wird auf der Seite sein von der SRG. Also, die werden natürlich sein, dass man das UKW-Netz abstellt. Und DAB bevorzugt in dem Sinn. Mitte, die früher noch immer SRG-freundlich war, die schwanken noch ein bisschen. Die bürgerlichen Parteien, SVP und FDP, werden eher für Beibehaltung sein von UKW. Also es könnte noch ganz spannend werden im Ständerat. Und es ist natürlich auch die Frage, wie jetzt lobbyiert wird. Also der Bundesrat Rösti, der Medienminister, ist ja eigentlich für die Abschaltung vom UKW-Netz. Aber er hat natürlich zwei Seelen in der Brust. Vorne wäre alle auf der anderen Seite gewesen. Also von dem her wird es eine ganz interessante Diskussion sein. Und man muss fairerweise sagen, die Branche hat ja den Vorschlag gebracht. Also das UEC oder das BAKOM hat ja das ein bisschen auf die Branche abgeschoben und hat gesagt, entscheidet ihr. Und sie haben ja jetzt den Vorschlag gebracht und jetzt anhand von der Realität ist plötzlich jetzt der Meinungsumschwung.
Ja, und interessant ist auch, was ich gehört habe, bei dieser Anhörung am Donnerstag ist das BAKOM lustigerweise nicht dabei. Also ich weiß nicht, ob das stimmt, ich habe das nicht auf Herz und Nieren geprüft, aber von involvierten Kreisen habe ich gehört, dass eben nur die Branche dabei sind. Also das heisst, das BAKOM ist der quasi, das war immer auch die Haltung vom Bundesamt, so quasi die Branche soll den Ausstieg organisieren, sie organisieren quasi nur den Rundtisch oder die Möglichkeit, dass sich die Branche zusammenfindet. Aber es ist nicht ein behördlicher Entscheid von oben, so quasi der UKAS, was heisst, und jetzt wird per Datum sowieso abgeschaltet.
Jawohl, aber der Ständerat, also die Kommission, die lässt sich jetzt also mal an. Ein anderes grosses Thema vor 10 Jahren war der Fall, ist der Roger Köppel in Nationalrat gewählt worden. Der Weltwochenverleger war das beste Resultat, das ever geht in der Schweiz. Und mittlerweile haben es andere Journalisten auch gemacht und sind ins Parlament gegangen. Matthias Ebischer und jetzt haben wir heute Thomas Renke.
Genau, mit dem Unterschied, dass sie nicht mehr praktizierend waren. Ja. Also sie haben quasi die Medien als Sprungbrett genutzt für ohne
Popularität.
Kann man auch sagen, ja. Ohne Umweg über die Lokalpolitik quasi Nationalrat zu kommen. Jetzt haben wir einen neuen Fall, in Anführungsschlusszeichen. Du hast auch darüber geschrieben und Thomas Renkli ein paar Fragen gestellt. Was ist dort das Projekt?
Ist noch interessant. Thomas Renkli ist der Sohn vom legendären Sepp Renkli, einer der berühmtesten Sportreporter in der Schweiz. In den grossen Zeiten vom Schweizer Radio ist das noch gewesen. Und der Thomas Renkli, der ist sehr umtriebig. In verschiedensten Medien ist er tätig. Ringe Medien, Weltwoche schreibt er auch. Da sind so ein bisschen die nationalen Player, Kleinreporter ist er dabei. Auch bei Lind24 ist er Chefredakteur, hat Fachbücher geschrieben, glaube von Bernhard Rossi.
Ja, ist du immer wieder, wo man überall trifft.
Ja, klar. Also wirklich eine eigene Marke sich entwickelt und er hat die Murer Post rausgegeben. Das war eine Zeitung, die finanziert worden ist, eigentlich von der Gemeinde Mur. Ist dann aber ein bisschen aufmüpfig gegenüber dem eigenen Gemeinderat und gegenüber den Behörden dort und der Verwaltung. Und dann hat es dann Lampen gegeben und dann haben sie gesagt, man könnte das nicht mehr machen mit dem Renkli. Man hat ihn dann rausgerührt. Und dann hat er die Murer Post gegründet.
Ja,
Zeitung hat er gegründet, wo man jetzt fairerweise sagen, genau. Die kommt 4-mal im Jahr gedruckt aus, aber eigentlich ist es ein Online-Portal. Ich habe es gestern noch angeschaut. Ist eigentlich noch sehr gut gemacht. Also in dem Mur basiert auf Lokaljournalismus sehr, sehr viel. Und jetzt plötzlich hat er gesagt, ich möchte in Gemeinderat, also in die Exekutive.
Also Politik als Fortsetzung vom Journalismus mit anderen Mitteln quasi.
Jawohl, und es hat glaube ich 7 Stellen, die es gibt.
Genau, 7 Gemeinderäte und 8 Kandidierende.
8 Kandidierende, er ist jetzt einer, parteilos hat er gesagt.
Ja, aber einer, natürlich bekannt, oder? Ja, also er hat eine Plattform, die er bis jetzt schon bewirtschaftet hat.
Genau, und interessant ist, am Tag hat er gesagt, er sei ein Linker und jetzt bei uns hat er gesagt, er sei eher bürgerlich. Also er wird es. Er ist natürlich ist wirklich ein feiner Typ.
Gut, er hat doch gesagt, er sei parteilos. Das ist parteilos.
Genau, und im Dorf spielt das nicht so eine Rolle. Aber das Interessante ist ja schon, dass er natürlich jetzt auch ein eigenes Medium hat, das kritisch ist gegenüber der Gemeinde und jetzt eigentlich will, in den Gemeinderat
hinkommen. Ich finde es noch eine schwierige Konstellation, weil er hat natürlich auch er hat eine Rolle in dieser Gemeinde, gerade auch mit der Vorgeschichte, mit der Murmer Post, mit der Neugründung von der Murmer Zeitung. Also er müsste dann quasi mit dem Lokaljournalismus komplett aufhören. Ich glaube, das hat er auch gesagt, dass er zumindest als Chefredakteur zurücktreten würde, aber eigentlich kann er nachher nicht mehr kann er nicht mehr über das lokale Geschehen schreiben, vielleicht noch über die Sportverbände, über einen Sport, der ja auch eine grosse Affinität ist. Wobei, das hat er ja gesagt, dass ein politisches Anliegen sei von ihm. Also ich würde sagen, Lokaljournalismus ist im Prinzip tabu. Oder wir haben andere aktuelle Beispiele in der Stadt Bern, Georg Hässler, Sicherheitsexperte von der MZZ und Milizoffizier. Aber da ist in der Lokalpolitik zu Bern und da geht es nicht um die grossen Sicherheitsfragen. Also dort ist Politik und Journalismus getrennt.
Ja, die reine Lehre gibt es ja in dem Sinne nie, oder? Das ist ja klar. Die Frage wird, ist er überhaupt gewählt schon, oder? Es wird sicher ein ganz spannender Wahlkampf gewesen. Er hat ja dann im Interview gesagt, er möchte eigentlich, dass der Gemeindepräsident ihn unterstütze. Hat er mehr ironisch gemeint jetzt heute in unserem Interview von persönlich gekommen. Ich glaube, der Gemeindepräsident war ja der, der ihn dort mehr oder weniger rausgeschmissen hat. Also von dem her ist im Mur sicher grosse Diskussionen. Ich finde es schon noch interessant, wenn man ein Parlament nimmt, ist natürlich, wenn man jetzt ein bisschen weitergeht, das Parlament deckt natürlich alle Berufsgattungen ab, also nicht nur
Milizsystem.
Und da finde ich es auch gut. Früher war ja das Tradition, dass der Chefredakteur von der NZZ irgendwo in einem Parlament ihnen auch verankert ist.
Also die NZZ hat dort eine lange Tradition. Also das prominenteste Beispiel ist der Willy Bretscher, ewiger Chefredakteur, glaube 40 Jahre und 16 Jahre, 4 Legislaturperiode im Nationalrat für die FDP. Wir haben Lokalpolitiker im Solothurnischen, Jörg Kiefer, Max Frenkel, die glaube beide zu Zuchwil sind im Gemeinderat, also in der Exekutive gewesen. Also die NZZ hat dort eine Tradition, natürlich auch als Weltpolitisch ausgerichtetes Blatt, eben oder die Weltwoche als rechtskonservatives Blatt mit dem Roger Köppel, sehe ich auch nicht a priori problematisch. Natürlich ist es schwierig im konkreten Fall, auch für eine Redaktion, oder, wenn der Chef im Parlament hockt, wie unabhängig kann man denn noch über Bundespolitik schreiben, wenn immer der Verdacht besteht, die berühmte Anscheinsproblematik, dass die Information möglicherweise vom Chef könnte kommen. Also ich habe so von Weltwochenredaktoren gehört, haben sie glaube ich öffentlich geäussert, wo der Roger Köppel im Nationalrat war, dass es nicht nur eine angenehme Situation ist.
Ja, ja klar. Und je weiter du runtergehst in die Lokalpolitik, es wird immer enger. Also ich kann mir schon noch vorstellen, wenn der Thomas Renkli jetzt gewählt würde und dann sein Medium irgendetwas schreibt vom Gemeinderat oder irgendeine Sache von ihm lobt, das ist natürlich immer so eine Geschmäckchen.
Ja, eben, ich sage, das geht.
Und auf der anderen Seite, wenn er kritisiert wird, sagt man, ist ja klar, ist eine Alibi-Kritik. Also es ist eine schwierige Situation.
Ja, aber er soll doch weiterhin für Schweizer Illustrierte und Weltwoche und Bücher schreiben. Ich glaube, da gibt es genug zu tun, aber Lokaljournalismus und Lokalpolitik zusammen geht eigentlich nicht. Matthias, apropos, hast du Ambitionen, in der Stadt Zürich mal in Politik zu gehen?
Ja, wäre relativ.
Ich glaube, als Witz oder Gerücht, wir reden das glaube ich auch schon mal drüber
geredet. Ja, wir glauben schon mal drüber geredet. Ja, es hat mich schon mal gereist, irgendwie ins Parlament zu gehen oder so. Aber das ist extrem schwierig. Also die Stadt Zürich...
One-Man-Show, also Liste Ackeret. Zürich muss leuchten.
Ja, Zürich soll leuchten. Ist eine relativ schwierige Geschichte. Weil ich meine, du musst ja gleich 5% haben in der eigenen Stadt, in den einzelnen Stadtkreisen, dass du überhaupt gewählt wirst. Also von dem her ist das nicht so einfach. Und wir haben ja in Zürich interessante Phänomen, wenn du jetzt einmal die ganze Plakatgeschichte führen nimmst, dass ein Rechtsrutsch ist, außerhalb der Stadt Zürich, aber in der grossen Stadt, ich weiß nicht, wie es in Bern ist.
Oh nein, Bern ist stabil.
Ja, ja, aber Zürich wird es eher einen Linksrutsch geben, nach den letzten Umfragen. Also da passieren schon interessante Entwicklungen und von dem her ist das gar nicht so einfach, in das Parlament einzukommen. Aber ich kann mir vorstellen, dass der Thomas Renkli mit seiner Art und seiner Bekanntheit, das stört ja immer ein bisschen die anderen, oder? Weil die sagen, die haben einen Vorteil, der Journalist, der kennt man, oder der App ist ja kennt man vom Fernsehen oder der Kassensturz.
Uli Schmetzer, ja, genau.
Ja, der hat natürlich alle anderen aus in der eigenen Partei überrundet, die jahrelang beim Bärengraben
irgendwie... Macht man sich nicht nur Freunde,
nein,
genau.
Nein, in der eigenen Partei. Das sind ja die meisten Gegner immer in der eigenen Partei. Dass die gesagt haben, wieso ist jetzt ein Schmetzer plötzlich im Nationalrat und wir haben uns jahrelang irgendwie zu holen abgelaufen da auf der Lenggasse. Das Problem besteht immer. Also sind wir gespannt, wir werden es verfolgen. Das war unser wöchentlicher Podcast. Besten Dank, Nick Lüthi. Gute Woche und bis dann.